Hallo, hallo. Ich sehe gerade irgendwie. Ich weiß nicht, ob mein falsches Mic ausgewählt wurde, aber irgendwie ist die Tonqualität bei mir merkwürdig. Das bitte ich zu entschuldigen. Nächstes Mal hoffentlich wieder normal. Ja, trotzdem viel Spaß beim Hören. Und jetzt nicht über diese Tonqualität wundern, das ist jetzt nur hier übers Laptop-Mic und nicht übers reguläre. Jo, naja, viel Spaß trotzdem. Irgendwas ist immer, ne? Haut rein, bis nächste Woche.
Ja, hallo, liebe Reisenden. Wir sind's wieder, das Podcast Sterntor mit Thomas. Hallo, Thomas.
Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, lieber Clemens.
Hallo. Ja, heute sind wir ja wieder in der Pegasus-Galaxie. Und wir sprechen die Folge, wie heißt sie denn, Thomas, im Original?
Duett.
Genau, im Deutschen dasselbe oder gleiche, bloß mit einem T mehr. Und dann gab's noch zwei Sprachvarianten, die ein bisschen unterscheiden. Im Französischen übersetzt Rush Off und im Japanischen Crampet Duet. Und ursprünglich sollte das Ding eigentlich den Originaltitel Out of Mind tragen. Aber irgendwas gibt's mit Mind nicht? Hat man, glaube ich, schon mal.
Ja. Ja, Out of Mind ist, glaube ich, ist das nicht auch,
ist auch ein Film? Film? Ne? Ich glaube, es ist auch ein Filmtitel. Aber ich wüsste jetzt nicht mehr, welches Genre, welches Schauspieler. Das Ding hatte die Weltpremiere laut StarGetWiki.de am 5.8.2005. Und Deutschland-Premiere am 9.8.2006.
Genau, wie bei SGA ja. Üblich, deckt sich das auch mit der IMDb.
Die Quote war 0,91 Millionen Zuschauer und davon waren 8,4% eben der Sendeanteil an dem Tag. Und ja, Drehbuch Martin Gero, Regie Peter DeLuise. Das ist jetzt nichts, was uns irgendwie überrascht, neue Namen zu lesen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Ja, aber vielleicht gibt es ja neue Handlungsorte. Thomas, wo geht's denn los überhaupt heute?
Wir sind auf einer Lichtung vor einem Stargate. Wir sehen da Marines, die das Gate bewachen. Wir sehen irgendwie im Hintergrund ein bisschen Rauch, der aus einem Waldwäldchen oder sowas kommt. Und man sieht um das Gate herum auch irgendwelche verbrannten Häuser. Also hier hat scheinbar irgendwo ein Kampf stattgefunden. Und Shepard und zwei Marines sehen wir dann, die sich durch den besagten Wald dort kämpfen. Ja, ne, Shepard sagt zu den Marines, ja, hier, er will wohl jetzt in den Sack hauen. Da sieht nicht so aus, als gäbe es ja noch irgendwelche Überlebenden. Und in einem anderen Teil des Waldes sind Teela und ist Teela unterwegs mit Lorne und einem Marine. Und die laufen gerade durch dieses verbrannte Städtchen. Örtchen, sie sagt dann auch, ne, die Cuttings durch die Raids werden auch immer intensiver. Ja, Shepard hat das irgendwie über Radio, also sie ist scheinbar in Radiokontakt mit Shepard, sagt er, und er sagt, ja, hast du doch selber schon festgestellt. Und das geht jetzt so ein bisschen hin und her zwischen den beiden Locations. Na, Shepard, der dann erzählt, ne, sind zu viele Rays gleichzeitig aufgewacht und zu viele Mäuler, die man füttern müsste. Ne, oder er korrigiert sich an der Stelle auch direkt, ne, zu, oder Hände, ne, weil die Rays futtern ja durch ihre Hände. Ja, auf der anderen Seite sagt dann Lorne, so von wegen, wir gehen ja zurück zum Gate, treffen euch da und Shepard im Radio. Ne, klingt wie ein Plan. McKay, Beckett, wie sieht's denn bei euch aus? Man schmeckt dann auch zu den beiden. Und Beckett sagt, ne, nix gefunden, niemanden gefunden und dann sollen die sich auf zum Gate machen. Shepard macht sich auch auf die Socken, übers Radio hört man, dass Beckett das bestätigt und dann sieht man an einer anderen Stelle McKay, Beckett und Catman, die da durch die Gegend latschen. Das ist Lieutenant Laura Catman, wird gespielt von Jane Ray Newman, einmal Supernatural, ein weiteres Mal taucht sie in SGA auf, in derselben Rolle Tess Fontana in Eureka, 12-mal sogar und 82 Rollen in Summe, der Rest davon sagte mir aber gar nichts. Ja, Catman empfiehlt auf jeden Fall McKay, er solle doch ein paar Blümchen pflücken, weil sie laufen gerade über so eine Blumenwiese. So von wegen, ne, sie würde das wohl mögen und was, wie? Also McKay weiß gar nicht, wovon sie redet. Und du hast doch morgen Abend ein Date mit Katie Brown, ne, die Botanistin. Und na, sie kommt ja kaum raus, was ja auch irgendwie Quark ist. Eine Botanistin, die immer nur in Atlantis. Was macht die da? Kümmert die sich um die Büropflanzen oder was?
Genau, die jeder
Also,
mitgebracht hat.
ja, das ist so ein bisschen merkwürdig. Und Beckett ist interessiert, worum geht's denn hier? So von wegen, Beckett, nein, 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 nichts, 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 nichts. Und Beckett hat den Braten aber gerochen und sagt, du hast ein Date, Rodney? Mit einer Frau? Und ja, nee, das ist jetzt eigentlich nur so ein freundschaftliches Treffen. Und ja, mit einer Frau. Catman hat mehr Infos und sagt, ja, sie ist auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt darüber. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Und, okay, woher weißt du das? Ja, hier, Girls Poker Night. Ne, ich weiß viele Sachen, okay. Und, ja, geht dich aber überhaupt nichts an. Das ist auf jeden Fall keine adäquate Field Conversation, sagt er dann hier. Und, ja, was? Ich habe doch nur gesagt, dass du hier ein paar Blümchen pflücken solltest. Ja, dann hört man ein summendes Geräusch und McKay so auf dem Weg, ja, hier, konzentriere dich mal lieber auf deinen Job, ne, sollst uns ja beschützen und sie so, halt die Klappe und dieses Summen wird lauter und was, wie? Ich sag doch, ha, nee, hör auf zu reden. Catman, nachdem man sich, nachdem man gestoppt hat und nochmal lauscht, weiß dann auch direkt, was es ist. Ein Dart. Sie hat dann auch Shepard angefunkt, wir sehen dann Shepard und er hört dann zu, ne, wir haben Dart, der jetzt hier reinfliegt und wir sehen auch, dass Teela und Lorne und der Marine das gehört haben, die rennen jetzt nämlich auch los. Catman gibt den Befehl, hier Leute, bewegt euch mal und sie rennen auf ja, das Wäldchen zu und also auf den nächsten Baum, auf die Baumlinie, ne, damit sie sich da irgendwie sichern können. Und ja, Shepard sagt seinen Leuten auch hier, los, los, los. Also von wegen, wenn die uns sehen, werden sie wohl, ne, wird das wohl uns verraten. Was eigentlich ja auch ziemlich doof ist eigentlich, dass sie dann immer noch in ihren Uniformen rumlaufen und sich nicht irgendwie tarnen. Also nachdem sie jetzt vorgemacht haben, den Race, dass sie tot sind, also dass Atlantis vernichtet worden ist, weiß ich nicht, ob man da noch so unbeschwert durch die Gegend trampeln sollte. Das ist auch
Ja.
irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Tina und Lorne rennen. Shepard hört man über Radio, ne? Wenn jemand einen Schuss abgeben kann, dann los, macht das, ne? Verstanden. Wir sehen an der anderen Stelle, dass Catman, Beckett und McKay immer noch über diese Wiese laufen. Der Dart sehen wir jetzt näher kommen. Der hat den Beamstrahl auch aktiviert. Catman schubst dann Beckett, ihr fehlt hier, los, verteilt euch, verteilt euch. Beckett bleibt dann auf dem Boden liegen. McKay und Catman sind immer noch am Laufen. Der Dart kommt näher, überfliegt sie und dann werden beide eingesaugt. Ja, und dann sehen wir noch einen kurzen Shot am Stargate. Das Stargate aktiviert sich und ja, Shepard steht da irgendwie so ganz heroisch jetzt vor dem aktivierten Wurmloch und hat irgendwie so einen Granatwerfer im Anschlag. Teela, Lorne und der andere Marine kommen jetzt da auch hin. Sie sehen den Dart, Teela und der Marine feuern auf das Ding. Lorne versucht es mit dem Rocket Launcher, trifft aber nur einen Baum. Ja, Teela berichtet über das Radio her. Das Ding rast zum Gate. Ja, sie berichtet dann auch, wir sind jetzt am Gate. Teela berichtet, ne, wir haben es irgendwie getroffen, aber es ist immer noch auf dem Weg. Und ja, Beckett, der jetzt zum Gate gerannt kommt, sagt hier nicht, nicht, nicht. McKay und Catman sind an Bord des Darts gebeamt. Und Shepard sagt, nee, wir können es nicht, wir können es nicht riskieren, dass dieser Dart es zum Hive-Schiff schafft. Der Dart fliegt auf das Stargate zu. Shepard und der Marine öffnen das Feuer. Wir sehen, dass der Dart getroffen ist. Da kommt dann irgendwie Rauch raus und ja, ne, fliegt dann auf einen Hügel zu. Ja, auch ganz knapp über Beckett hinweg. Der Dart crasht dann herunter, macht eine Schneise in die Hügelseite. Und ja, Shepard und der Marine laufen los. Beckett schaut dem Ganzen zu, nachdem er sich aufgerichtet hat und den Staub von sich gewischt hat. Und ja, wir sehen dann das brennende Wrack des Darts. Endteaser, Opening Credits und wir bleiben auf dieser Lichtung.
Es gibt kein deutsches Transkript und ich konnte es nicht mit Google übersetzen, weil da schaltet sich irgendwie jetzt immer seit, keine Ahnung, ein paar Tagen so ein Cloudflare-Sicherheitsding dazwischen und da kann man 10 Minuten warten, 5 Minuten, eine halbe Stunde, da passiert nichts, also das geht nicht mehr Google-seitig. Dann habe ich drei oder vier verschiedene andere Dinger probiert und irgendwie eins gefunden. Also es wird sehr wild, glaube ich, aber. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst, das ist, ne, das ist gerade alles sehr schwierig irgendwie. Und die KI-Dinger kannst du auch nicht verwenden, weil du dich da immer anmelden musst und irgendwelche Punkte ausgeben musst. Und also irgendwie, wir sind im Jahr 2025 und ich denke mir, Leute, also, warum kann ich das nicht, warum kann das nicht einfach ganz normal funktionieren wie davor auch? Finde ich ein bisschen enttäuschend. Also technologisch geht es sehr weit bergab. In 7 Wochen gibt es nämlich nur noch Pferdekutschen, habe ich das Gefühl. Ja, der Carson nähert sich jetzt diesem zerbrochenen Dart, ne, und dann dieses Cockpit-Ding geht da irgendwie ab, und Carson hebt dann seine Pistole, guckt sich das mal an und da liegt eben ein schwer verwundeter Race. Er merkt irgendwie, er ist verletzt und ja, der Carson senkt seine Pistole, ist ja auch eher Doktor und will jetzt nicht großartig rumballern, eher das Gegenteil, ist ja in seiner beruflichen Natur behaftet. Ja, und Beckett meint dann ja, dass er Arzt sei und helfen könne. Der Race ist ja recht schwach, greift irgendwie nach vorne zum Bedienfeld und dann gibt es einen Kugelhagel auf dieses kaputte Cockpit und Carson duckt sich erstmal und schon geht er weiter drauf zu und feuert nochmal eine Salve ab. Und ja, der Race ist dann wohl tot, und Beckett fragt nach, was er zum Teufel denn jetzt hier überhaupt mache. Shepard meint, er würde eben zur Selbstzerstörung greifen oder gegriffen haben. Und Beckett entgegen, ja, das ist der Einzige, der jetzt hier Catman und McKay wieder rausbekommen könnte. Shepard bezweifelt, dass er das überhaupt gemacht hätte. Und Beckett meint, ja, das werden wir jetzt auch nicht mehr erfahren. Teela fragt nach, ob es denn allen gut geht. Ist jetzt auch angekommen. Und ja, Shepard bestätigt das. Hier Hansen, hier Atlantis. Wir wollen Selenka hier, holen Sie den Hangar her. Wir haben hier ein Problemchen. Später sehen wir dann auch den angeforderten Selenka. Der ist da durchs Gate anscheinend gekommen. Mit ein paar anderen Militärs, die da im Gebiet verstreut sind. Ja, Radek hat dann einen Computer am hinteren Teil dieses Cockpits angeschlossen und erklärt eben Carson, was er da sieht. John schaut sich das auch an und Zelenka meint eben, dass da, also es fliegen dann die Funken, also da irgendwas geht da nicht und da ist er erstmal nervös und ist ja irgendwie seine erste Offworld-Erfahrung sozusagen. Er war ja immer nur auf Atlantis, der Zelenka, und ist da sichtlich nervös. Shepard meint ja, wenn es hier noch mehr Race geben würde, ja, dann hätten sie uns sowieso schon wieder angegriffen. Und sie denken, wirklich? Naja, wenn es ihnen ein besseres Gefühl macht, haben sie denn gefunden, was sie da wollten? Und Zelenka meint, naja, druckst ein bisschen rum, beugt sich über den Computer. Es ist halt irgendwie sehr komplex. Diese Schnittstelle steuert die Maschine, die Menschen entmaterialisiert. Speichert ihre Informationen und rematerialisiert sie dann wieder, wenn sie das eben der Befehl ausgelöst wird. Shepard findet es dufte nach dem Motto, ja, jetzt wissen wir ja Bescheid, dann geben sie halt den Befehl und Selenka sagt, der könne das nicht machen. Ja, nach dem, was wir sagen können, speichert der Materialist des Materializers Leisers zwei Lebenszeichen. Okay. Sagt Beckett und Selenka ja und Shepard, was gut ist, also ist er noch sehr optimistisch. Selenka meint aber, es gibt wohl jetzt nur noch genügend Energie in der Energiezelle des Starts, um eben eine Person wieder neu zu materialisieren und zeigt John dann den Laptop und dann sieht man auf dem Laptop, auf dem Bildschirm so zwei Signale, grüne, dicke Punkte waren es, glaube ich. Die Macht des Materialisierens wurde vollständig abgetrennt und Notstrom hin und her, Rückstandsleistung ist auch irgendwie alles damaged und Shepard, ja, okay. Und Zelenka sagt dann, ja, er müsse jetzt, also Shepard müsse jetzt wohl entscheiden, wen man denn da jetzt rausholt, ne, von diesen zwei Signalen und schiebt so John den Laptop zu, mach mal. Und Beckett findet auch, das ist eine schreckliche Wahl, die man hier treffen müsse. Und Shepard, ja, einfach beamt sie halt McKay raus, ne? Er wird irgendwas finden, wie er dann die Ketten da auch frei bekommt. Also, das wäre ja auch die logische Variante. Und Zelenka, nein, nein, nee, das ist eben leider unklar hier. Es gibt eben keine Möglichkeit zu wissen, wer ist, sagt Beckett. Und Zelenka meint auch nochmal, ja, das sind eben halt die zwei Lebenszeichen. Perfekt, okay, in Ordnung. Na dann das. Und er zeigt auf Bildschirm, dann soll man einen Schritt zur rücktreten. Radek aktiviert den Computer und dann ein, ja, wie so ein Beamball, er kennt ja diese Race-Beam-Dinger, die geht da jetzt, also wird aktiviert und einen Moment später steht Rodney da und sieht sich eine Sekunde um und Shepard fragt, ob es ihm gut ginge und der macht nur und fällt bewusstlos zu Boden und Carson eilt hinüber und den, ja, Pulsüberprüfung findet statt, ist wohl auch stabil und man muss ihn da jetzt aber schnell zurück zu Atlantis bringen. Shepard meint dann zu Teela und Lorne, die sollen dem Doc eben da helfen, zurück nach Atlantis zu gehen. Ja, der Rest würde jetzt hier bleiben mit Zelenka und versuchen, hier irgendwie viel wie möglich vom Dart durchs Gate zu bringen, also um da zu sehen, wohl, wie man das dann die Frau noch da raus befreien könne. Wir befreien uns von dieser Szene und springen auf Atlantis in die Infirmary. Rodney liegt da bewusstlos auf dem Bett und Scanner ist irgendwie über seinem Kopf, der da hin und her, ja, wandert, hätte ich jetzt gedacht. Carson ist an seinem Bett und berichtet dann Liz, die neben ihm steht. Ja, die Vitalzeichen sind stabil. Sein Körper reagiert eben so, als würde er halt von so einem Race-Betäubungsgewehr ja, getroffen worden. Und wir, ja, okay, also wenn er dann irgendwie von dem Schock sich erholt, ist er dann wieder der alte McKay oder wie. Und Beckett befürchtet, dass das dann so wäre. Und fragt nochmal nach, ob sie da irgendwie Glück hatten mit den Trümmern. Und wir verneint das, ne? Lieutenant Catman ist da immer noch irgendwo drin. Kannten sie sie gut oder kennen sie gut? Und nee, sie war neu hier, kam an, eben von der Daedalus dann an, schien aber irgendwie recht nett zu sein, rettete mir mein Leben. Und wie ihr sagt nochmal, ja, du wirst dann die erste Person sein, die ich dann irgendwie benachrichtige, wenn wir sie finden. Und er bedankt sich. Dann haben wir noch eine kleine Szene im Hangar. Da ist eben wohl dieser Dart, das Wrack, eben mehr oder weniger heil angekommen. Und da ist auch eine deutsche Wissenschaftlerin, sieht man ja an, eben an der Landesfahne.
Genau, wird gespielt von Tina Jane Crow. Crown ist eigentlich, macht die Kostüme. So, nicht nur in SGA, sondern auch in iRobot.
Okay. Und die schleppt da ein Stück von diesem Schiff und kommt da raus und auf Deutsch meint sie sowas nach dem Motto. Ja, erinnert mich irgendwie an die Geburt meines Neffen. John beobachtet das Ganze, während sich gerade da irgendwie an der Spitze von der Leiter befindet, die zum Cockpit führt. Also das hat man da schon so temporär da schnell so hingebaut oder geschoben. Sind auch andere Wissenschaftler und ja, was denn jetzt, meint Shepard? Und ja, die gute Nachricht, sagt der Lenker, ist diese Signatur von dem Lebenszeichen, das konnte man schon stabilisieren. Kommt gerade dann die Leiter runter. Jetzt geht es eben nur noch darum, diese ganze Maschine wieder online zu bringen. Und Shepard ist irgendwie immer noch, der ist irgendwie sehr optimistisch. Ja, super, duper. Na dann, wie machen wir das denn? Ja, sagt der Lenker, das ist jetzt die schlechte Nachricht. Diese Maschine verwendet einen sehr speziellen Transformator, um eben diese Rohleistung in irgendwie sehr stabile, spezifische Strom umzuwandeln. Er geht dann zu einem Tablet mit der Aufschrift Transformator Bytes und holt es dann und zeigt es John. Jetzt ist dieser Transformator entscheidend, um die Maschine zu bedienen und er nimmt dann diesen Transformator auf und gibt ihn John. Und ja, man sieht, das wurde halt beschädigt, ist ein kleines Teil. Und Shepard schaut sich's an, gibt zurück. Ja, gibt es denn nicht irgendwie so irgendwas, wo Ersatzteile im Kofferraum sind, nach dem Motto? Und ja, Selenka arbeitet schon an Reverse Engineering, dass er da irgendwie vielleicht temporär was hinbekommt. Und Shepard meint dann, ja, dann lassen Sie mich wissen, ne, wenn Sie sofort, dann, wenn Sie was haben. Er geht weg und Radek fängt dann an, irgendwie Wissenschaftler da einzunorden oder irgendwas zu rufen, auf Tschechisch, glaube ich, ne. So, nun, okay, dann kommt, was, Kinder, wir gehen, wir müssen hier das beenden, los, los, beeilt euch. Und dann geht's woanders weiter am Essenstisch, glaube ich, ne.
Nicht in der Messe, also doch in der Messe, aber nicht in der kirchlichen Messe. Ronald sitzt da vor einem großen, hat sich ein Tablett geholt mit Essen, wühlt da mit seinen Fingern drin rum und Shepard kommt dann dazu. Und ja, nicht schlecht und ja, ganz okay. Und ja, was hältst du denn von der Atlantis? Ja, ganz okay. Ja, hast du dir schon überlegt, fragt er dann, so von wegen, was du tust, wenn wir hier irgendwie fertig sind und willst du, dass ich gehe? Nee, nee, du kannst so lange bleiben, wie du willst. Und ja, weißt du, was ich sagen will? Also du kennst dich ja hier in der Ecke so aus und du kannst für dich selber sorgen. Also du kannst gut kämpfen und du hast die Race genauso sehr, wie wir das tun. Ronan guckt ihn etwas skeptisch an. Okay, du magst sie mehr hassen als wir. Punkt ist, wir könnten einen Typen wie dich gebrauchen. Und ja, du siehst so aus, als könntest du einen Platz gebrauchen, wo du bleiben könntest. Ja, Ronan dreht sich um und guckt zu dem Marine, der hinter ihm und steht und ihn wohl bewacht. Und ich glaube nicht, dass ich hier reinpasse. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Und ja, muss ich mich jetzt entscheiden, sagt Rona mit vollem Mund, oder kann ich hier irgendwie noch zu Ende essen? Und ja, Shabbat, ja, hier, okay, take your time. Und ach so, hier, probier mal das, gibt ihm dann Messer und Gabel. Und Rona nimmt das dann und futtert damit dann weiter. Also er sticht sein Essen und steckt es sich dann in den Mund. Auch cool, dass sie hier irgendwie so darstellen, als wäre Rona irgendwie total der Barbar. Wir haben ja gesehen, er kommt aus einer, eigentlich einer Hochzivilisation, ne? Also nicht hier dieses typische.
Ja, wirkte sehr technisch auch, ne?
Vielleicht
Genau.
war er einfach zu, vielleicht war er einfach zu lange im Wald.
Er war ist so lange weggelaufen, genau. Zurückentwickelt.
Genau. Wir sind wieder in der Krankenstation. McKay wacht auf, stöhnt und Beckett kommt direkt angerauscht. Wie geht's dir denn, Rodney? Und mir geht's scheiße. Was ist denn überhaupt passiert? Na, wurde es hier von einem Dart eingesammelt und wie bin ich dann rausgegangen gekommen? Und ja, lange Geschichte. Na, aber schön, dass es dir wieder gut geht. Und ja, plötzlich hört man Catman. Hallo, Dr. Beckett. Und McKay, ist das Catman? Und er kennt man nochmal Dr. McKay. Und McKay schaut sich in der Krankenstation. Wo ist er denn? Und ich bin doch hier, sagt die Stimme. Und Beckett erzählt, ja, Lieutenant Catman ist doch noch immer im Dart gefangen. Und Catman-Stimme sind wir, was? Wer sagt denn das dann? Und ja, ich habe das gesagt, sagt dann Beckett, du hast was gesagt? Ich sagte, Lieutenant Catman ist immer noch im Dart. Nee, 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 wer hat denn gerade das Wort was gesagt? Ja, ich nicht, sagt Beckett. Und Catman dann irgendwie McKay. Und ja, ja, sagt McKay, hier, wo bist du denn? Und Beckett dann, ich bin hier und nee, ich rede mit Catman. Halt doch mal die Klappe. Sie ist doch nicht hier, Rodney. Und Catmans Stimme dann wieder, hier, doch. Und hast du das gerade nicht gehört, will McKay wissen? Ich habe doch gerade Lieutenant Catman gehört. Nee, habe ich jetzt nicht. Und ja, McKay hat sein Headset, Headset und fasst sich dann ans Ohr, aber er trägt kein Headset und ja, irgendwie Catman fragt dann, wo ist der McKay, wo bist du denn? Und ich bin doch hier, gerade direkt vor Carsten. Und Catmans Stimme so von mir, oh no, mach doch mal kurz deine Hände vors Gesicht. Und McKay, wieso? Und mach es einfach. Und ja, Beckett sieht ja nur irgendwie die Hälfte der Geschichte, also hört nur die Hälfte der Unterhaltung und erzählt nochmal hier, Beckett, Catman ist immer noch im Dart. Ne, vielleicht hast du irgendwie Hallo und dann Beckett nimmt die Hände und tut sie vors Gesicht. Quatsch, nicht Beckett. Rodney nimmt die Hände hoch und hält sie vors Gesicht und Beckett total irritiert und Catman auch scheiße. Was ist denn scheiße? Ich kann das sehen. Ich kann sehen, wie du deine Hände über deine Augen tust, als wären es meine eigenen Augen. Und McKay nimmt die Hände runter und dann nochmal Hi zu Carsten. Und ja, wer hat uns hier aus dem Dart geholt? Beckett dann ihr Selenka, ne? Und aber er hat nur dich rausgekriegt. Lieutenant Catman ist da immer noch im Dart. Und okay, no, das kann nicht sein, sagt dann auch Catman. Und okay, Catman ist nicht im Dart gefangen. Bitte was? Will Beckett wissen. Sie ist hier drinnen und fasst sich an den Kopf. Ja, wir sind im Hangar. McKay hat sich mittlerweile aufgerichtet und ist dahin geeilt und schaut sich den kaputten Power-Transformer an. Shepard, Weir und Beckett schauen sich das Ganze an und McKay, das ist ja ganz toll. Ja, Seneca berichtet, hey, uns geht langsam der Saft aus. Ich weiß kaum was über die Maschine und wer konnte wissen, dass das irgendwie solche Side-Effects haben könnte. Ja, McKay, also anstatt zu warten und zu verstehen, was denn hier überhaupt Sache ist, hast du einfach mal das Keyboard angeschlossen und dann einfach drauf rumgedrückt. Das ist ja ganz toll. Und Seneca, du bist ja am Leben. Catman will dann von Rodney, dass er sich mal erkundigt, ob er weiß, wie man das fixen kann. McKay weiß die Antwort, aber nein, er weiß das nicht. Und Seneca, hä, was, wie? Ja, ich rede mit ihr und zeigt sich an die Stirn. Und also, du kannst ihre Gedanken hören, will dann Liz wissen. Ja, nee, nicht ihre Gedanken, aber ja, ich kann hören, wenn sie spricht. Oder also, wenn ich glaube, also, wenn sie versucht zu sprechen. Liz an Beckett. Und dann bist du sicher, dass man ihn entlassen sollte? Und ja, im MRT war nicht zu sehen. Ne? Der ist genauso gesund, wie er immer war. Wobei das ja eigentlich auch nicht stimmen kann. Also mindestens das EEG sollte ja irgendwie Auffälligkeiten zeigen.
Dass die Gehirnregionen mehr beansprucht werden oder irgend sowas. Ne?
Zum Beispiel, ja. Ne? Dass das MRT nicht zeigt, also sein Gehirn ist jetzt nicht kaputt, ne? Aber ein EEG sollte, das hatten wir ja auch schon mal in SG1, ne? Dass er dann zwei Gehirnwellenmuster oder sowas siehst.
Genau, das hat man
schon mal sowas. Das hätte man durchaus jetzt irgendwie mal machen können, anstatt mit dem MRT und glauben, dass Rodney da irgendwie einen an der Murmel hat. Man hätte das ja mal ausprobieren können und so von wegen, ja, okay, wir können jetzt eigentlich alle Stars sein, also Trackstars, also hier so Läufer, ne, können wir und ja, das war wieder, sie redet er sich raus. Shepard hat so Bedenken, dass vielleicht das MRT kaputt war und ich bin nicht bekloppt, sondern okay, ich habe nur ein anderes Bewusstsein in meinem Kopf. Und Shepard, also er sieht nur bescheuert, er sieht nur verrückt aus. Ja, toll, genau, ja, das ist es. Aber hier, weil Mr. Fumbles McStupid hier sich irgendwelche Sachen zugemutet hat, die viel, viel zu hoch für ihn sind. Und ja, Selenka, ja, ich habe Fehler gemacht. Ich wollte nur dein Leben retten. Ja, willst du das jetzt versuchen mal zu reparieren oder willst du hier mich mal weiter runter machen? Und ja, ich kann das beides gleichzeitig. Multitasking-fähig ist McKay. Du hast das vermutlich schon probiert, einen unserer eigenen Generatoren da anzuschließen. Und so leicht wäre es nicht, sagt Selenka. Und ja, Catman, wieso nicht? Aber Selenka berichtet auch schon von alleine von sich aus. Na, da muss man ja irgendwie das Ding in Realtime mit der Race-Maschine funktionieren lassen. Fluktuationen sind groß und wenn wir auch da irgendwie da nur ein bisschen zu viel Juice rennen, bringen. Und na, Catman, was heißt das? Zelenka, aber auch ohne dass er Catman hört, berichtet dann so von wegen, dann sind wir gefickt. Ja, ne, McKay sagt, ja, man könnte ja ein Interface-Programm schreiben, dass das alles irgendwie ausgleicht. Und Catmans Stimme wieder, hallo Rodney, willst du mir mal antworten? Und McKay geht da aber gar nicht drauf ein und macht dann den nächsten Vorschlag, was er gerne ausprobieren würde. Ne, Catman, Rodney! McKay, ja, hier, lass doch mal. Und Catman wieder, Rodney! Ne, ein Aquada-Generator und ne, Rodney und Rodney und Rodney und McKay dann am Brüllen, ja was? Und alle gucken dann McKay an und Catman ist ein bisschen, echauffiert sich ein bisschen darüber, dass er es ignoriert hätte. Und er dann zu ihr, ja, hier, dann steckt er dumme Fragen und Beckett, ja, Rodney, ja, ne, ich werde dich hier rauskriegen, sagt McKay dann zu Laura. Ne, sei doch bitte ein gutes kleines Mädchen und halt die Klappe. Ja, ne, hier machen wir keine Vorschriften, das ist genauso gut mein Problem wie seines. Wobei das ja eigentlich richtig ist. Na, also mal ganz ernsthaft, A, es ist sein Körper und er kann was zum Thema beitragen, sie nicht. Warum sie sich da jetzt irgendwie so querstellt, weiß ich nicht. Na, weil das sagt McKay ja auch Nase, einen Abschluss in Physik, ne, Mechanical Engineering und Liz probiert es dann nochmal, Rodney und was? Sorry, was? Hier, warum lassen wir das Lenker nicht machen? Und ja, mir geht's gut, sagt er dann, nee, offensichtlich nicht, sagt Shepard. Vielleicht willst du ja mit Dr. Hatemail ja mal quatschen, sagt dann Liz. Ich glaube, ich wäre hier wohl doch besser. Und Liz sagt dann, Rodney, ich frage dich. Ne? Also ist eigentlich ein Befehl. Okay, schaut sich mal an, lässt die Schultern sinken, sagt dann, fein. Und geht dann. Wobei das ja eigentlich doof ist, weil Rodney wäre die Person, die hier vermutlich am ehesten, also gerade unter dem Zeitdruck, ne, zum Schrumm-Schrumm-Doktor kann er immer noch, wenn das nicht funktioniert. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig. Wir sehen McKay, wie er durch einen Korridor schleicht und eine Art Selbstgespräch führt und ja, Catman, so, benimmt sich wie ein Zweijähriger, ist doch deine Schuld und ja, woher weißt du das denn? So von wegen, ne, du hättest doch einfach nur die Klappe halten müssen, während ich am Arbeiten war. Also du weißt doch gar nicht, wie das ist, hier drin zu sein. Okay, doch. Ich weiß genau, wie es da drin ist, weil ich da drin lebe. Ich mag es da drin. Und ja, man trifft auf Katie Brown, Rodney und Catman sagt, ja, sei cool und Katie, hi, geht's dir gut? Und ja, doch, irgendwie, ich war gerade und Catman rät ihm zu sagen, dass er sein Radio benutzt hat und taking, ne, und das sagt er dann auch, ich war gerade hier am Radio, ne, geht's dir gut, ne? Und ja, ihr hattet irgendwelche Probleme auf World heute und ja, ne, geht jetzt aber wieder besser und hat sich alles geklärt. Back to normal. Also, ne, dann immer noch morgen on, ne, also morgen treffen wir uns, ja, und ich sehe ne, nee, was, I'm very much looking forward to it. Wie sagt man denn da in Deutsch? Ich sehe ne da schon, nee, ich freue mich dann drauf.
Auf den
ich freue mich
Tag
drauf, ja. Klar, genau. Ja. Ja, ich bin mir sicher, dass das ein wunderschöner Abend wird und ja, Katie, dann sehe ich dich dann und Katie dreht sich um und geht und guckt aber ein bisschen ja, verwirrt, weil Rodney so ein bisschen gestottert und sowas hat und ja, ne, und Catman, hey, du weißt überhaupt nichts über Frauen oder so, ich weiß viel und ja, das ist aber ein gutes Ding und okay, hey, bitte was, ich könnte dir das eine oder andere beibringen. Ne, über das andere Geschlecht und ne, also du hast es definitiv nötig. Und okay, oh Gott, das ist die Hölle, das ist meine persönliche Hölle. Und ja, wir wechseln jetzt in eine andere Art von Hölle, nämlich in das atlantische Fitnessstudio.
Ronan schreitet da lang, während die Soldaten ihn angreifen und da liegt dann irgendwie einer mit Schmerzen auf dem Boden und nachdem er wohl was abbekommen hat, John hat seinen Ellenbogen auf der Schulter einer Schaufensterpuppe irgendwie, Trainingspuppe, was auch immer, guckt sich das an. Mit sehr wenig Mühe klopft Ronan da einen Soldaten nieder, holt dann die beiden anderen auch irgendwie gegen die aus. Und, na gut, versuchen wir es nochmal, mein Shepard. Und der eine meint dann mit einem Schwärzen, ja, wieso versuchen Sie das nicht mal? Und vielleicht reicht das heute, mein Shepard. Dann gehen wir in, ja, das
Büro. Eine Sekunde noch. Man kriegt leider nicht raus, wer genau es ist. Einer der Marines hier an der Szene, es sind ja drei Leute, einer davon ist der Ehemann der Darstellerin, die Tila spielt.
Ah ja, okay, genau. Wir gehen dann in das Büro unserer Therapeutin, vor Ort, sage ich jetzt mal, oder Psychologin, wie auch immer, Rodney, und sie sitzen sich da gegenüber und McKay fängt schon mal sehr negativ an. Und wie haben Sie denn das Gefühl, da für diese Problemstellung irgendwie qualifiziert zu sein? Heidmeier sagt, ja, bin ich ja auch nicht. Wer könnte für sowas wohl qualifiziert sein? Das war jetzt nicht Teil der medizinischen Ausbildung. Ich habe aber eine Zeit lang als Paartherapeut verbracht und Catmans Voice dann, ja, wir sind kein Paar. Okay, ergänzt ja in jedem Sinne der Definition kein Paar. Catman auch nochmal nein. Und Heidmeier meint dann, ja, in der Physik wird ein Paar als ein Paar von Kräften definiert, die in entgegengesetzte Richtungen gleich sind. Und McKay, das hat also nicht das Gefühl, also dass es hier gilt. Und McKay, naja, das ist sehr clever, aber nicht, sind nicht die gleichen Kräfte. Und Catman dann, ja, sehen Sie? Okay, ja, und ich damit meine, dass sie nur eine Stimme in meinem Kopf ist. Ich habe ja die Kontrolle hier über den Körper. Catman meint dann, ja, ich habe deinen Körper gesehen, McKay, den kannst du behalten. Und Heidmeier fragt mal nach, woher er das denn so genau wissen könne. Sie waren in der Lage, auf den Teil ihres Gehirns also sie waren in der Lage darauf, auf das Gehirn zuzugreifen, wahre Kontrolle des Hirns erzeugt, und warum auch nicht dann auf die Bewegung? McKay meint, ja nun, wenn sie es hätte tun können, dann hätte sie es ja schon gemacht. Und Heidmeier meint, naja, vielleicht müssen sie aber auch die Kontrolle irgendwie freigeben, und wieso sollte ich das machen? Ja, weil man diesen Körper, ne, den teilt er jetzt halt. Ne? Die Rollen hätten leicht auch vertauscht sein können, Rodney. Man könne in ihrem Körper gefangen sein, und würdest du nicht auch gerne die Chance haben, sagen wir mal, mit anderen irgendwie zu sprechen, ohne durch sie sprechen zu müssen? Und Catman meint ja, und McKay, vielleicht. Und Catman, vielleicht? Okay, ja, das würde ich wollen, und naja, also dann. Dann machen Sie es doch. Und okay, so, oh. Heidmeier meint dann, ja, schließen Sie die Augen. Rodney wechselt dann in eine bequemere Position, so auf dem Stuhl, macht sich die Augen zu und macht so genau Atemzug. Okay, keine Ahnung.
Ja, ne, take deep
Ja,
breaths, ne,
okay.
atme tief ein und aus.
Atmet Rodney langsamer und entspannter und meint so, hallo. Und Heidmeier so, Laura. Und McKay als Laura dann, okay, das ist seltsam, seine Stimme zu hören, wenn ich spreche. Und Heidmeier fragt nach, ob die sich dann bewegen könne, und ja, weiß ich nicht, ich kann es ja mal versuchen. Dann sieht man, wie bei Rodney seine die linke Hand geht. Oben wird, wackelt ein bisschen mit den Fingern. Und in dem Moment öffnet er wieder die Augen und dann switcht die Kontrolle wieder um, und okay, das ist jetzt genug. Und Catmans Voice, oh, komm schon. Und halt mal, ja, Dr. McKay, wir haben gerade erst begonnen, Fortschritte zu machen. Und McKay, ja, nun, das wird nicht notwendig sein, wenn wir sie hier rausbringen können. Jetzt hab ich mich auch beruhigt, ne? Lass mal jetzt so. Lassen Sie mich doch jetzt zur Arbeit gehen. Und Catmans Voice, dann ja, okay. Okay, wirklich? Oh, wie ist damit okay? Und dann, ja, also sollte ich. Und dann steht er schon auf und eilt hinaus, will da jetzt nicht die Zeit verplempern irgendwie, sondern eher an technischen Lösungen arbeiten, weil er halt McKay ist. Wir sind in so einer Fire Range Waffenausprobier Ballerstation. Ja.
Der Schießstand halt.
Schießstand. John führt Ronan so die verschiedenen Erdwaffen vor, weil, ne, also hier meint er, das ist hier, ne, unser P90, kompakt, leicht, aber unglaublich robust, und Ronan hat sich aber da schon einfach umgefragt, also so wirkt es, eine geschnappt und ballert dann drauf los auf das Ziel und scheppert so, gut, gut, und legt dann die P90 ab, nimmt die Pistole, und Ronan macht das auch in Ordnung. Das hier ist ein 9 mm halbautomatisch, und Ronan, ja, feuert dann auch ins Ziel dann die Kugeln. Ja, wir sehen dann, das hat er alles sehr gut getroffen, und auch das ist gut, meint Shepard, das ist richtig überrascht. Dex sagt dann aber, ja, ich bevorzuge das, und dann, ja, macht er so Cowboy-mäßig den Cowboy-Waffenwirbler und schießt mit seinem, ja, Pistole oder was auch immer das ist, einen Schuss, und dann sieht man einfach, wie so ein Riesenloch in der Zielscheibe oder im Papier halt da ist. Und ich kann sehen, warum du das irgendwie bevorzugst, mein Shepard, sowas in der Richtung. Wir gehen dann wieder in den Hangar, wo Rodney und Radek am Leppi rumstudieren. Rodney hat da jetzt ein Ergebnis zu sehen, und Rodney, gefällt das? Okay, meint er, versuchen wir es diesem bösen Jungen? Keine Ahnung, was da eigentlich
Ja,
stünde.
dieser this bad boy, ja.
Ach so, okay. Ich dachte, das ist falsch übersetzt, weil es merkwürdig wird. Und an diese deutsche Wissenschaftlerin, die wir vorhin auch für gefühlt 10 Sekunden gesehen haben, ja, starten Sie, ne, aber ne, machen Sie dann mal das langsam, und Zelenka so, nein, 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 hier, vetomäßig, es ist nicht fertig, ne, Ihre Berechnung, oder einige sagt erst, einige stimmen nicht. Und okay, ja, vielleicht versteht man sie einfach nicht, und Die Wissenschaftlerin startet dann das Ding und prompt ist es so, dass man ein paar Explosionen an der Schnittstelle hat und jeder duckt sich und die Wissenschaftlerin sagt noch irgendwas und dann rennt ein Techniker zum Brand. Was denn jetzt passiert, fragt McKay und ja, wir haben halt begonnen und ich sagte locker langsam und der, ja, Wissenschaftler, ja, war halt auch nur 3%. Und Zelenka sagt nochmal, dass von vorhin der Strom bedarf, das ist alles heikel, wir hatten da mehr Simulationen laufen lassen, bevor wir das machen. Okay, der Kassius, ja, 20 im Nachhinein. Und Zelenka sagt, du sollst nicht hier sein. Hä? Sorry? Naja, wir sagen Ihnen schon, ne, diese Berechnungen sind falsch. Zwei Bewusstseine in einem einzigen Gehirn, ne, zu haben, muss sehr anstrengend sein. Ja, McKay fällt ihm Zelenka nochmal ins Wort und Zelenka ist aber jetzt genervt. Ne? Du machst Fehler. Und er zeigt Rodney den Laptop und dieser schnabuliert nach Luft, liest das und sein Ausdruck ändert sich. Und ja, jetzt überlass es mir, bevor du hier noch mehr schadest als nützt. Und Rodney, der merkt das wohl jetzt und ja, gibt ihm den Laptop weg und dampft dann ab, hat es wohl eingesehen, dass es das gerade nicht so zielführend ist. Ja, wir sind jetzt in der Nacht angekommen. Rodney geht durch die Gänge, reibt sich so die Augen und John schließt sich ihm an. Bist ja hier spät dran. Und okay, ja, ich kann irgendwie nicht schlafen. Ich versuche hier gerade meinen Kopf irgendwie klar zu bekommen. Ich hörte, ne, dass dieser Transformator-Test war wohl nicht so prall gelaufen. Ja, haben Sie richtig gehört. Okay, ich wollte das wissen. Also ich wollte wissen, ne, dass sie, ich wollte, dass sie wissen, mein Gott, dass ich diesen Befehl gab, den Dart abzuschießen. Und McKay, ja, schauen Sie, so wie ich so tun möchte, als wäre dies im Entferntesten Ihre Schuld. Der Gedanke, was passiert ist, wenn Sie den nicht abgeschossen hätten, ne, ist und ich war so unsicher. Also sind wir jetzt cool oder? Nein, du bist cool, es geht mir gut. Und Shepard, naja, dann sollen sie doch mal schlafen. Ne? Bisschen komisch alles. Catmans Voice hören wir dann wieder. Ja, ich könnte tatsächlich etwas Ruhe gebrauchen, Rodney. Und McKay dann, ja, sie sagt, sie sei müde, zeigt auf seinen Kopf und Shepard geht zurück. Und ja, okay, gute Nacht. Dann haben wir noch eine Miniszene in Rodneys Quarter. Der kommt rein, seufzmüde und zieht die Jacke aus, klettert direkt ins Bett und legt sich so hin, wie sich noch nie im Leben eine Person irgendwie im Bett gelegt hat, so ganz komisch, fast schon mit dem Gesicht aufs Bett und die Hände so nach hinten, als ob er irgendwie Handschellen anhat, irgendwie sehr unbequem aus. Ich weiß nicht, vielleicht machen das Wissenschaftler so, das kann ja alles sein, aber ich fand es da mega unbequem aus. Ja. Also, er atmet dann ein paar Mal tief durch und plötzlich schnappen seine Augen wieder irgendwo in einen listigen oder eher so verschmitzten Gesichtsausdruck um, also irgendwas ist da Phase. Er steht dann auf, schaut sich im Raum um, lächelt zufrieden und steigt dann irgendwie wie ein neuer Mensch fast aus dem Bett aus. Er rennt einen Moment, dann, nee, er rennt nicht, er reibt so mit seinen Händen auf der Brust rum, greift dann den Reißverschluss und ja, fängt an, den Pullover ein bisschen nach unten zu ziehen. Und dann geht es in der Infirmary weiter.
Der geneigte Zuhörer und Zuseher hat vermutlich schon geahnt, hier hat Catman übernommen. Ja, McKay, ne, taucht in Carsons, also in der Infirmary auf und fragt dann, ja, bist du beschäftigt? Und nee, komm rein, wie geht's dir denn? Beckett wissen, ja, mir geht's gut. Wirklich? Ja, da liegt vermutlich ja Catman, ne, sie beruhigt einen, das ist schon glücklich, dass ich hier mit ihr drin stecke und ja, solltest du sowas und ja, keine Bange, oh, hier, die schläft, sie kann nichts hören, okay. Okay, na ja, sie scheint wirklich eine nette Lady zu sein und ja, na, McKay toucht dann Beckett's Hand und sagt dann, ja, das ist ja ganz nett. Yeah, okay, McKay merkt, dass er da ein bisschen, also Laura merkt, dass er da ein bisschen zu weit gegangen ist mit ihrer Hand weg. Okay, willst du mir hier einen Gefallen tun? Ja, ne, irgendwie so, von wegen, würdest du mich hier morgen irgendwie unterstützen bei dem Date? Mit Dr. Brown? Katie, willst du das wirklich durchziehen? Und ja, ich habe sie ja so oft schon abgesagt, ne? Ich will das jetzt nicht irgendwie noch schlimmer machen, als es eigentlich schon ist. Aber was willst du, dass ich tue? Ja, ne, na, also du weißt ja, ne, ich bin jetzt nicht so großartig mit Frauen und ja, vielleicht jemanden zu haben, der mich da irgendwie mal abschneidet oder mir einen Wink gibt, ne, wenn ich da irgendwie einen Trottel aus mir selber mache, würde das eine große Hilfe sein. Ja, das wäre mir ein persönlicher Gefallen und okay, Rodney, in Ordnung und ja, ist ja großartig. McKay, ja, ne, wie so freundschaftlich klatscht dann Beckett auf die Brust und dreht sich gerade um und ne, sagt dann nochmal, ja, und danke und geht dann. Es ist mittlerweile Tag geworden, wir sind in Catmans Quartier Und da liegt McKay im Bett und der dann aufwacht und sich erstmal verwirrt umschaut und wo bin ich denn? Und ja, dann bemerkt er, dass er irgendwie unter seiner Decke, unter Laura's Decke nackt ist und wo sind denn meine Kleider? Und Catman dann irgendwie so, können wir nicht ein bisschen länger schlafen? Es ist 2 Uhr nachmittags, sagt er, nachdem er auf seine Uhr geguckt hat. Wo sind wir zur Hölle? Das ist meine Matratze, das ist mein Raum, deine Matratze ist echt kacke. Und das war Verschreibungsmatratze, ne? Das ist für meinen Rücken. Und ja, wie sind wir denn hier hingekommen? Ja, ich bin mit uns hier hingewandert, ne, weil als du geschlafen hast. Wie bitte was? Ja, war jetzt nicht, ne, also war jetzt viel leichter, deinen Körper zu benutzen, als du am Schlafen warst. Hose, wo ist meine Hose? Und da hier hinten, da über dem Stuhl und McKay hat nimmt sich dann, also was ja auch irgendwie albern ist, er wickelt das Bettlaken um sich und humpelt dann darüber und ja, na, kennt man sagt, ich hab's doch schon gesehen und da gibt's doch irgendwelche Grenzen. Und ja, tut mir leid, ne, ich bin es halt immer gewohnt, hier zu schlafen. Und also du hast wirklich eine Linie überschritten, Catman. Und ne, es war viel, viel traumatischer für mich, redet sie sich raus. Ja, McKay ist mittlerweile aufgestanden auf jeden Fall und ja, humpelt so ein bisschen und sagt dann, warum tun meine Beine so weh? Ja, ich bin auch ein bisschen rumgejoggt, bevor wir ins Bett gegangen sind. Und warum würdest du das tun? Ja, das mache ich zur Entspannung. Okay. Hast du vielleicht irgendwelche Zitrusfrüchte gegessen? Ich bin tödlich allergisch gegen Zitrus und Catman. Oh. Und McKay, oh. Rodney, ich bin nur gelaufen, ich bin hier hingekommen und bin ins Bett gegangen. Ne? So von wegen, ja, zieh mal den Stock aus dem Popo. Ja, ich würde das gerne tun, sagt er, aber all seine Muskeln und ganzen Körper tuten weh von dem dummen Workout und ja, Catman geht aber nicht drauf ein und sagt dann so von wegen, was steht denn heute an? Und ja, same as usual, na, hast du irgendwelche Ideen? Catman hat eine und McKay zieht sich dabei seine Unterwäsche hinter der Bettdecke an und sagt dann auch noch, don't look. Wobei das ja auch totaler Blödsinn ist. Catman sieht durch seine Augen. Also er müsste ja einfach nicht runtergucken. Na, also, ist eigentlich auch
Ja,
albern.
ungewohnt einfach alles.
Im Gym geht es weiter. Tila und Ronon sind da am Sparring betreiben mit diesen Bantos-Stäben. Shepard kommt dann dazu. Also er sagt, I thought we were supposed to be sparring today. Ach so, bei Tila. Ja, okay. Aber er sagt, ich dachte, wir sollten heute. Es geht um das Wir nicht, ne? Die sind ja am Plan. Na, also du warst zu spät und dann haben Ronon und ich. Ja, ne, Ronon nutzt die Gelegenheit und schlägt Tila den Stock aus der Hand. Ja, und der andere Stock wird ihr auch entrissen und Ronan grapscht sie sich dann am Schlawittchen und schmeißt sie auf die Matte. Na, hat den Stab dann auf ihre Kehle gesetzt und Shepard rennt dann darüber und ja, nimmt den Stab dann da weg und schubst dann Ronan weg. Was glaubst du, was du hier tust? Ich würde dir schon nicht wehgetan haben, ne, aber. Na, sah auf jeden Fall so aus, als würdest du das, hättest du das vor. Ich habe dann zu Tila, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Und ne, ich habe mir auch gesagt, er soll jetzt nicht irgendwie bei mir zurückhalten. Und muss schon hier sorgfältiger sein mit dem, was du ihm erzählst. Und im Catmans Quarter geht es weiter. McKay ist mittlerweile angezogen, macht sich gerade die Schuhe zu. Er sagt dann, also man hat das Gespräch noch ein bisschen weitergeführt. Und er sagt, nee, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ne, und wie, willst du lieber alleine gehen? Und ja, ne, ja doch, ich würde lieber alleine gehen. Ne? Aber denk doch mal an die Gelegenheit. Ne? Du hast eine Frau dabei, die dir hilft, ne, die dir irgendwie Lines geben könnte. Ich glaube wirklich, du könntest da was lernen und ne, danke. Und ich habe doch gesehen, wie du in diese hier hineingelaufen bist. Ne? Du warst nervös und ja, so ein bisschen merkwürdig. Und ja, das hat aber nichts mit meiner Situation zu tun. Aber auch, ich weiß ja auch nicht, so von wegen, eigentlich, ne, das completely out of the question, ne, dass sie in ihm drin ist und dass das dann passieren könnte. Also eigentlich müsste sie ihm ja von Carson erzählt haben. Aber das Gespräch dreht sich dann darum, dass sie ihm irgendwelche Geschichten, also ihm da irgendwie hilft. Also ergibt für mich auch irgendwie wenig Sinn. Ja, komm, Rodney, lass mich das für dich tun. Ne? Vielleicht ist das ja genau der Grund, warum das hier irgendwie passiert ist. Warum das hier passiert ist? Und bist du bescheuert? Ja, ne, ich glaube, ich bin in der Situation, wir sind extremely reasonable. Ich kann das Ganze hier in a living hell for you machen, Rodney. Ne, dann. Ne, das ist das, was ich jetzt da irgendwie machen möchte. Und das werden wir jetzt auch tun. Es ist Nacht geworden auf Atlantis oder abends zumindest. Wir sind in Tilas Quarters und Tila sitzt auf ihrem Bett und macht da irgendwelche Yoga-Stretch-Übungen und dann kommt, macht, geht die Tür auf. Auch geil, haben die keine Türklingeln, haben die keine Klopfen, muss man da nicht klopfen. Rodan kommt einfach rein. Ja, zwei Guards stehen hinter ihm, bleiben da draußen als Wache stehen. Und ich wollte mich entschuldigen, ja, komm doch rein und Ronan tut das und war schon sehr eindrucksvoll, sagt Tila, musst dir keine Sorgen machen hier, setz dich doch Ronan, mach das und ja, ne, wie findest du denn dein Training? Also ein bisschen Smalltalk versucht dann Tila zu machen. Du meinst meine Tests? Glaubst du, dass das ist? Liege ich denn da falsch? Ja, Colonel Shepard glaubt, du könntest uns eine große Hilfe sein und wieso bist du denen denn beigetreten? Und ja, meine Leutchen sind stolz und stark, aber Atlantis ist die beste Hoffnung für uns alle. Und glaube, das wirst du, ich vermute, du hast das auch, du siehst das auch ähnlich, sonst wärst du doch schon längst wieder abgedampft. Und in Katie's Quarters sind wir jetzt bei diesem Awkward Date mit einem Beckett, der jetzt irgendwie sich bei McKay entschuldigt, bei Katie entschuldigt, so wegen, oh, sorry, hier. Ich dachte, er hätte erwähnt, dass ich und euch irgendwie Gesellschaft leiste und ja, hat viel Stress, nimmt Katie ihn in Schutz. Und ja, das ist auch der Grund, warum ich dann hier bin. Ja, geht's ihm denn gut? Will sie dann wissen? Dann geht die Tür auf und McKay kommt rein. Und ja, ich bin zu spät. Sorry, hi. Ja, nur Carson hat mich ein bisschen unterhalten, sagt Katie, ne, so von wegen. Der erste Gang ist schon fertig und die beiden begrüßen sich dann auch und ja, als sie dann geht, McKay, dann, was tust du denn hier? Also Laura hat ihm doch nichts davon erzählt. Du hast mich doch eingeladen. Und habe ich? Hab, oh ja, ich habe ich. Setzt euch doch hin. Katie ist wieder da, hat einen Salat mitgebracht und beginnt direkt zu mümmeln und dann kehrt man in seinem Kopf. Hier nicht! Ja, bist ein Idiot. Erst mach mal einen Toast. Und Rodney ist aber ja, ein Toast. Und na, hebt das Weinglas in Richtung Katie. Ja, auf dich. Arbeiten ja jetzt schon eine ganze Zeit lang zusammen, eine kurze Zeit. Und ja, in dieser Zeit habe ich den Austausch mit dir oft. Katie und Beckett gucken sich an, weil McKay da so rumstottert. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, du bist lustig und smart und ja, und von dem, was ich so bisher jetzt berichten kann, machst du einen sehr, sehr leckeren Salat und ja, auf dich. Und Katie grinst und Beckett stimmt dem dann zu. Cheers. Catman lobt dann Rodney, das war jetzt nicht ganz so schlecht, ne? So von wegen, ne? Sie scheint wirklich auf dich zu stehen. Das können wir irgendwie für uns nutzen. Ich denke mal, und McKay ist das aber irgendwie zu viel Gequatsche, weil er nimmt jetzt den Wein und kippt den in einem runter. Und Catman, na, no, Lord McKay, wait, wait, wait. Hör auf, hier den Wein zu trinken, du wirst auch nur betrunken. Und wobei, doch, doch, hier, ne, du könntest ein bisschen auflockern. Trink, trink, trink. McKay macht das Glas dann leer und wird von Catman gelobt. Und ja, komm hier, sag was, sagt sie dann. Na, McKay, ne, sag irgendwas, dann muss noch irgendwie eine Konversation. McKay setzt dann an, do you? Und Katie, ja, ach, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, was war's denn? Und ja, McKay steht dann auf und okay, das ist doch irgendwie bescheuert. Er hat wohl Katie jetzt wieder eingegriffen, wobei auch merkwürdig, was sie dann tut. Ne? Also, McKay ist betrunken, er hat sich weggeschossen, jetzt ist Katie an der. Wobei das ja auch Schwachsinn ist. Also du betäubst ja dein Gehirn. Also da wäre eine Catman auch dementsprechend betroffen.
In Mitleidenschaft gezogen. Also,
ja.
ja.
McKay ist auf jeden Fall, steht auf, geht auf Katie zu. Also Laura geht auf Katie zu, nimmt ihre Hand und Katie, ich mag dich wirklich. Und ja, die letzten paar Monate hier, ne, das hat's auf jeden Fall, hast du mehr livable gemacht. Ne, ich wollte heute Abend, dass es speziell wird, aber aus bestimmten Gründen kann ich das jetzt nicht, ne? Ich muss jetzt irgendwie gehen und sie sagt oh und steht dann auch auf und ja, das ist aber schade. Ja, nee, fühle dich nicht zurückgesetzt, ne? So von wegen, ich stehe auf dich und ja, ich sehr, sehr und ja, nimmt Katie in seine Arme und küsst sie und lässt sie dann los und see you soon und McKay geht dann, nachdem er nochmal irgendwie Beckett das Gesicht gestreichelt hat und geht dann auch raus. Das ist auch merkwürdig, dass hier Laura irgendwie so auf Beckett irgendwie, weißt du,
Die
ne?
fährt
Weil
jetzt
Beckett hat ja
zeitgleich
berichtet,
nicht
ja,
mit
nee, aber
Laura.
dass Beckett, nein, weil Beckett ja erzählt hat, so von wegen, die haben sich ja nur ein paar Mal getroffen, dass die jetzt irgendwie so da die großen Gefühle für den Doktor hat, ist auch irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das gehört so in so eine 80er-Serie, weißt du, so ein typischer Arzt, weißt du, von allen Frauen verehrt, alle schmeißen sich
Der
ihm zu
Landarzt.
Füßen. Ja, genau. Dr. Beckett, der Arzt, dem die Frauen vertrauen.
Genau.
Ja, auf jeden Fall im Korridor gibt es scheinbar jetzt ein Zwiegespräch und auch es geht um die Kontrolle des Körpers. Gib mir meinen Körper zurück, sagt McKay. Ne, wir müssen jetzt zurückgehen und Catman, nee, und um was zu tun? Ne? Also von wegen, das ist jetzt das Ehrlichste, was du jemals zu einer Frau gesagt hast. Ne? Auch wenn das jetzt nicht du warst und ja, er wackelt da so ein bisschen rum. Ne? Also man sieht, dass er da irgendwie. Na, und ich glaube, ich kann nicht glauben, dass du mir das angetan hast. Ne? Die haben hier irgendwie zu viel versucht, zu schnell, McKay. Und ja, der Körper bewegt sich mal hier, mal dahin. Und los, komm, geh zurück, will McKay. Und nein, sagt Catman. Und ja, wie wär's mit Schere, Stein, Papier? Ich bin die linke Hand, du bist die rechte Catman. Und Catman lässt sich drauf ein. Er macht es und Catman gewinnt. Und wir gehen und McKay. Und ja, nee. Aber McKay wird dann von sich selber geschlagen ins Gesicht und au, ne, so von wegen, jetzt reiß dich mal zusammen, will Laura. Ja, dann wird man von Salenka oder so, Dr. McKay, bitte zum Hangar, Dr. McKay zum Hangar und McKay nutzt die Chance. Hier, das sind wir und ja, er dreht sich dann um, aber dann hat er wohl doch wieder die Kontrolle über seinen eigenen Körper, bedankt sich und läuft den Korridor hinunter Richtung Hangar. Wir sehen im Hangar, wie zwei Mäuse in einem Plastikcontainerchen da reingetragen werden. Ja, Selenka sagt, wir haben Simulationen und ich glaube, ich hab was. Ne, ich habe den Generator in einem Bufferloop laufen lassen und ja, der Dart glaubt dann somit, dass das die Energie ist, die er braucht, ne, und nimmt sich auch nur diese, ohne zu überladen. Na, ja, können wir das jetzt sehen, will McKay wissen. Und ja, ne, Selenka feuert den Strahl ab und die beiden Mäuse verschwinden. Und wir sehen dann auf dem Sensorpad drei Lifesigns, also auch zwei Mäuse. Ja, und dann drückt er dann auf die zwei Mäuse und kommt, dass der Beamstrahl geht wieder an. Und dann sind da nur noch zwei verschmorte Crispy Mices in dieser Kiste. Und Shepard, ich bin zwar kein Wissenschaftler, aber hatten die Mäuse vorher nicht eine andere Farbe? Und okay, Gott, das wird kein Ende haben. Ich werde so in dieser Art und Weise gefangen sein. Bis ans Ende meiner Tage. Und dann wechseln wir die Tageszeit. Es ist Sonnenaufgang und wir wechseln den Kontrollraum.
Da reden jetzt John und Elizabeth miteinander und sie meint, sie sei sich da nicht sicher, dass es so eine gute Idee ist. Und Shepard entgegnet, aber ja, du musst diesen Kerl halt mal in Aktion sehen. Er ist unglaublich super duper, ne? Keiner meiner Jungs konnte ihn im Kampf schlagen und er ist auch Ex-Militär. Und zu ihr, ja, kein Militär auf der Erde. Und ja, der Typ hat einfach auch keinen Platz, wo er hingehen soll. Und ja, sie sind nicht nur wohltätig, nein, bin ich nicht. Ich denke einfach, er wäre eine super Ergänzung zu meinem Team. Jemand, aber wir wissen nichts, Ähnliches über ihn. Ja. Und ich habe gedacht, was gibt es denn da groß zu wissen? Naja, alles, was hilfreich wäre. Ne? Er ist nicht sehr auf dem Ankommen. Er ist seit 7 Jahren, sagt Shepard, auf der Flucht vor den Wraiths. Ne? Was wollen Sie da denn jetzt hören? Sprechen Sie doch mal mit dem Kerl, das schulden Sie ihm zumindest. Und wir stimmen zu. Wir gehen in Heidmars Office. Da ist Rodney, sitzt mit Kate im Kopf, in den Händen gegenüber. Er hebt dann den Kopf und ich möchte eine Entschuldigung, sagt McKay in Heidmar Laura. Und McKay als Laura, ja, vergiss es. Und Heidmar, ja, Sie haben seinen Körper ohne Erlaubnis übernommen. Und McKay dann als Laura, ja, er verlangt keine Erlaubnis, wenn er ihn übernimmt. Und dann als Rodney, ja, du, weil es mein Körper ist. Und dann als Laura, ja, und ich bin ein Gast, versuchen Sie es und lassen Sie uns doch mal ein bisschen höflicher sein. Und als Rodney dann, Kate, sehen Sie, was ich hier hinnehmen muss? Und Laura, ja, es ist wütend und es gibt eine ganze Menge, die ich jetzt gerne machen würde. Und ich will nichts davon hören, sagt Laura und Heidmeier, in Ordnung, ihr zwei, ne, jetzt entspannt euch mal wieder. Dann ist ein Murmeln zwischen Rodney und Laura zu vernehmen. Wir gehen wieder ins Gym. Roland trainiert dann da einen der Soldaten irgendwie zu bekämpfen mit dem Messer da. Und andere gucken zu. Was ist das für ein Wort? Dex, wie er den Soldat duschmiert. Auf jeden Fall gibt es da irgendwelche Befehle, ne, was er da wie kämpfen soll. Und ja, ein Messer wird abgenommen und dann an die Kehle gehalten. Und da finden sie es beeindruckend. Und dann öffnen sich schon die Türen und Liz kommt herein. Ronan könnte ich doch mal mit ihr reden. Und der gibt das Messer zurück an den Soldaten. Und ja, hier geht zu ihr rüber. Die anderen üben da weiter. Ich verstehe, dass Matt Shepard ihnen eine Einladung zu seinem Team ausgesprochen hat.
Das ist an der Stelle ja auch wieder
Major
falsch.
hier,
Da hat
ja.
jemand ja Major.
Genau, muss er sich auch was dran gewöhnen. Dex sagt, ja, hat er gemacht. Nun, er sollte ja zuerst mit mir darüber sprechen. Und sie lächelt ihn an und Dex, okay. Ja, schauen Sie, es ist nicht so, dass ich Ihnen nicht vertrauen würde oder irgendwie Ihren Beitrag hier gering schätze. Aber da Sie möglicherweise uns anschließen, ne, das wäre schon eine große Entscheidung irgendwie. Und wartet dann darauf, dass Ronan irgendwas kommentiert oder, ne, wie fühlen Sie sich denn? Oder Ronan, ja, ich denke halt darüber nach. Okay, gut. Nun, ich denke auch darüber nach. Also denke ich, dass wir dann einfach in Kontakt bleiben werden, meint sie. Und Ronan, okay, dreht sich dann um und geht zu den Soldaten zurück und macht halt mit den Übungen weiter. Und wir ist ein bisschen so verdutzt, so, okay. Und Ronan meint dann, in Ordnung hier, den Stuhlgang zerstücken. Das ist
Nein, den
alles
Arm.
wild. Ja,
Dismembering
okay.
die Arm.
Den Stuhlgang zerstücken. Klingt ungesund. Genau, in Scheiben schneiden. Jawohl, dann schreddern wir diese Szene und gehen wieder in Heidmeiers Office, wo Kate auch da ist und sieht, wie Rodney und Laura zanken. McKay meint, du bist diejenige, die das gesagt hat, dass Regeln auch gesetzt sind werden müssen. Nun, das habe ich. Ich habe ihnen das gefolgt. Sie hat mich im Grunde gekapert. Und als Laura wütend und sarkastisch, hey, du hattest eine echte Gelegenheit, in den Geist einer Frau zu kommen und tatsächlich deinen Horizont zu erweitern, aber nicht so. Und Rodney dann wütend, ja, hast du jemals eine Sekunde darüber nachgedacht, dass ich vielleicht das gar nicht will? Und ja, es ist halt ein bisschen dieses Hin und Her. Und halt mal, Rodney, Rodney. Und die springt dann auf und dann sieht man eben, wie er da irgendwie taumelt und umkippt, der Rodney, und auf den Boden senkt. Und dann rennt sie los und aktiviert die Komm und meint, jetzt muss der Beckett mal hier schnell antanzen. Ja, wir gehen dann in die Infirmary. Da ist das, was sich jetzt nur so auflöst. Rodney liegt da im Bett, wacht auf und Carson, Kate und Radek sind da auch am Start. Was denn passiert? Naja, du hattest einen Anfall und warum? Nach dem, was wir sagen können, hat der ständige Kampf um die Dominanz ihres Gehirns wohl eine schädliche Wirkung auf die niederen Funktionen, also Herzfrequenz, Atmung, Organfunktion. Und McKay dann als Lower ist nicht so gut, ne?
Was ja auch totaler Quatsch ist, weil Laura hat sich, die haben sich jetzt mal ein paar Stunden gekabbelt. Also das hat ja, also das ist, ne, also die sagen ja, der dauernde Kampf, das ist ja überhaupt nicht passiert. Laura hat ihn ja gewähren lassen, ja eigentlich, ne, das
Ja.
ist jetzt, ne, sie hat mal nachts den
Ist
Körper
schon
übernommen
Routine.
und jetzt, ne, also das ist, also es ist hier kein dauernder Kampf, das ist jetzt mal passiert, dass das vielleicht auch anstrengender ist oder sowas. Aber das, was sie hier so darstellen, ne, so von wegen, dass das ja permanent wäre und so, das ist es ja
Auf jeden
eigentlich
Fall.
nicht.
Rodney findet auch, dass es nicht gut ist und ja, kann man nicht so lange weitermachen. Meint, da kann man nicht mehr so lange. Und meinst du, dass ja diese Fehlzündungen, auch geil, werden im Laufe der Zeit nur häufiger und dann schwerer hinzunehmen sein? Und okay, nun gut, dann werde ich gut sie mit aufhören zu versuchen, die Kontrolle über meinen Körper zu übernehmen. Also Sachen würde das nicht ausreichen und okay, nee, ist nicht so einfach. Rodney. Und halt, meiner Meinung nach, einer von euch muss die Kontrolle komplett freigeben, loslassen. Und McKay, naja, vielleicht, wenn jemand sagen wie du, ihr nicht gesagt hättet, dass ihr überhaupt versuchen solltet, die Kontrolle zu übernehmen, wäre das ja nichts passiert. Halt, naja, ja, wollten wir euch beiden helfen. Was passiert mit der Person, die geht, fragt McKay und Beckett. Nun, wir sind uns natürlich nicht sicher, aber wir sind nicht auf in diese Situation gekommen. Und McKay als Low, dann, sie würde verschwinden. Ich weiß, dass sie es tun würden, weil ich bereits spüren kann, dass es mir passiert. Es wird immer schwieriger zu sein, hier zu sein. Es braucht mehr Anstrengung. Und als Rodney dann, ja, war es schon immer so. Und Laura meint, naja, in den vergangenen Stunden. Sie haben es auch nicht gespürt, oder? Und okay, nun, ich dachte, ich würde halt mit dir kämpfen. Und schauen wir mal, wo wir sind. Da schaut dann Radek an, der sich Fragen zeigt. Und nun, wir haben ein paar Mäuse erfolgreich neu materialisiert. Sie waren ganz und richtig konstruiert. Und McKay hört halt dieses Aber raus, so, aber sie haben nicht überlebt. Und Beckett fürchtet, dass auch eben das passieren könne, wenn einer jetzt von den beiden hier loslässt, oder wenn er nicht loslässt, so rum, wenn beide draufgehen und dann hebt Rodney mehr oder weniger da gut gelaunt die Hand und ich werde es tun und Carson nickt dann und sieht ein bisschen verwirrt aus. Und Beckett fragt ja, wer von euch hat denn das jetzt gesagt? Später, während Cass und Kate die Situation in der Nähe besprechen, spricht Rodney mit Laura und Michaela
Sekunde, Sekunde,
muss das nicht tun.
Sekunde. Ne, also von wegen, ich werde es tun. Ne, man weiß ja nicht, wer das gesagt hat, aber eigentlich ist ja da überhaupt keine Wahl. Also was Heidmeier da vorschlägt, ne, man muss sich da jetzt einigen, wer den Körper weiterhin übernimmt. Also ist es McKays Körper. Natürlich ist es dann auch nur sein Anrecht, da drin bleiben zu dürfen. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn, dass
Logisch
Catman
schon.
da jetzt irgendwie Rodneys Körper zugesprochen kriegt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, ne, dass man sich da irgendwie einig ist, ne, vielleicht ja, weil, ne, sonst wird Laura vielleicht so versuchen, das jetzt noch irgendwie voranzumachen. Ne, aber das Risiko hast du ja immer, ne? Also,
Genau, das musst du nicht machen, meinte McKay und Kidman, ja, Rodney, es ist ja dein Körper und du wirst es ja nicht tun und ja, wieso bist du dir da so sicher? Dann hören wir Catman, ja, sie brauchen dich ja hier, ne, und so sehr ich es hasse, es zuzugeben, aber ich bin nicht so wichtig wie, und McKay unterbricht sie dann, aber ja, hör mal auf damit, das stimmt nicht, und als Laura wieder, also es ist ein bisschen schwer zu erklären, wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Carsten, ja, ich brauche hier was zu schreiben, und als Rodney dann, ja, was machst du da? Und dann kriegt Carsten, bringt das Pad ans Bett, reimt sich, und Catman meint dann, ja, ich möchte einen Brief an meine Leute schreiben, ich würde es schätzen, wenn sie es selbst dann überbringen würden, wenn sie das nächste Mal zurück zur Erde. Das ist das geilste Verb, was hier erschaffen wurde. Gatenieren. Das ist ja fantastisch. Wenn sie das nächste Mal zurück zur Erde gatenieren. Genial. Rodney, erklären Sie dann bitte denen, was passiert ist. Und McKay, ja, nun, ich bin mir nicht sicher, wann. Und dann hat er irgendwie eine Blitzideeneingebung, Zündung. Ja, das Gate. Wir können das Gate nutzen. Was? Wovon sprichst du jetzt? Naja, das Tor entmaterialisiert sie, wenn sie hineinschreiten, indem sie ihre Infos an das nächste Tor sendet, damit es auf der anderen Seite neu materialisiert werden kann. Und Catmans Voice irgendwie eher gelangweilt, so, ja, das wissen wir. Und McKay weiter. Ja, wenn wir also eines der Kristallkontrollmodule vom Gate nehmen und es mit dem Dart verbinden können, sollten wir in der Lage sein, ein stabiles System zu bauen. Ja, dann verabschiedet er sich schon vom Bett und steht auf. Und Beckett, ja, warten Sie mal hier, ich glaube nicht, dass Sie da in dem Zustand sind, hier irgendwas zu machen. Und dann, ja, ich habe jetzt keine Zeit, darüber zu sprechen. Das müsste ich jetzt vor dem nächsten Anfall erledigen. Er schüttelt Carson ab und eilt einfach davon, sozusagen. Im Hangar, Rodney ist da jetzt irgendwie im Morgenmantel, der über den Krankenhausanzug Dings hängt, führt dann den letzten Kristall in so eine kleine Kontrollbox ein. Er schaut triumphierend auf Radek, während der da irgendwie auf dem Laptop anschaut. In Ordnung, lasst es uns nun machen, meint McKay und Zelenka, ja, aber nur weil es in der Simulation klappt, heißt es nicht, und McKay würde es jetzt vorziehen, keinen tödlichen Anfall zu erleiden, während wir weiter darauf warten, dass sie mehr Mäuse zum Testen zusammenstellen. Also, sollen wir? Er geht dann an die Front des Dematerialisierers und macht da irgendwie noch Anpassungen, und Catman Rodney, versuchen Sie nicht, mich davon zu reden. Ich kann gut zuhören. Catman meint nur, ich wollte nur mal Danke sagen. Nun, super, ja, hier. Ich kann ehrlich sagen, dass diese gesamte Erfahrung war sehr interessant. John, Liz und Carson stampfen rein und Shepard, ja, halten Sie durch, Rodney. Ich dachte, alle Mäuse starben. Und McKay meint, nun, was sind wir Mäuse oder Männer, hä? Und wir ist auch skeptisch. Ja, sind Sie da jetzt sicher? Und absolut, ja. Und Liz nickt Radek zu, der seine Hand an diesem Wir sind uns überhaupt nicht sicher, was? Der seine Hand nach der Art, wir sind uns überhaupt nicht sicher, hebt. Sie blickt auf Rodney zurück und meint dann nur noch, okay. Gib mir eine Sekunde, meint McKay, er tritt dann zurück und will das mit Dematerialisierer-Ziel markiert wurde. Nun, Laura, es war einzigartig in Catman, um es mal so zu sagen. McKay meint dann, viel Glück für uns beide, ne? Und Zelenka in Ordnung, er tippt dann auf seiner Tastatur herum, schaut zu Carson, Liz und John, und er ist. Es ist bereit, ich schlage vor, dass sie nochmal einen Schritt zurücktreten, und das machen sie auch.
Mach hätte dann so einen Two-Wix, alle reingesaugt, alle gleichzeitig raus.
Ja, ganz schlimm. Ja, dann hebt gerade den Finger und will irgendwie schon loslegen, aber Rodney legt plötzlich seine Hand auf seine Hüfte und hebt dann Zeigefinger, irgendwie so, warte mal, sagt Catman dann. Rodney dreht sich und geht absichtlich zu Cars und packt ihm an Revers seines Laborkittels, zieht ihn dicht an sich und küsst ihn leidenschaftlich. Liz schaut mal weg, verlegen, während John unglaublich starrt, und nach einem Moment bricht dann Rodney den Kuss ab, und McKay dann als Laura, ja, nur für den Fall, dass das hier irgendwie nicht klappt. In dem Moment gibt sie dann die Kontrolle frei. Rodney lässt Carsons Mantel mit einem Keuchen des Grauens los, oh, und stolpert zurück in diesen Zielbereich, unfähig da irgendwie die anzuschauen. Nur schlagen sie es. Nein, es ist jetzt wild hier alles. Egal, also es geht jetzt wohl gleich los. Er bedeckt seine Augen mit der Hand, gerade macht den Knopf da an und dieser Dematerialisierungsstrahl, dann das sehen wir jetzt, geht halt über Rodney und dann sieht man eben, wie er sich sozusagen auflöst und auf dem Computer zeigt sich, das sind jetzt zwei Lebenszeichen und Zelenke meint, okay, das sind jetzt halt die zwei und die Stromstände sind stabil und Shepard ja holen sie da raus und gerade drückt er nochmal aufs Knöpfchen und beide Lebenszeichen verblassen vom Bildschirm. Der Strahl schießt dann wieder raus, verblasst und steht Rodney, was? Mit dem Kopf noch. Achso, und neben ihm ist dann auch die Laura Catman, ihre Hand immer noch so ausgestreckt, als sie versuchte, Rodney aus dem Strahl des Darts zu schieben. Ja, und für eine Sekunde stehen sie da und dann ist es wie vorhin, wo der Rodney umgekippt ist, jetzt kippen beide um. Carson geht nach vorne und will da die überprüfen, die Life Science, ne, und lasst uns die doch in die Infirmary bringen. Dann eine Mini-Szene im Kontrollraum, wo John der Liz folgt. Na, hatten sie jetzt schon eine Chance, irgendwie mit Ronan zu sprechen und habe ich gemacht, ja, ne, ist hier gesprächiger Kollege, wa? Ja, und? Naja, es wäre ihre Verantwortung. Ja, ich wusste, dass sie ja sagen würden. Ich habe nicht ja gesagt. Nun, sie waren kurz davor. Und Liz überlegt angestrengten Moment, ja. Juhu, super. Meint sie nur. Also, irgendwie hat das Shepard schon für sich so entschieden und jetzt ist es halt so. So wirkt es. Genau, und dann geht's in der Infirmary wieder mal weiter.
McKay wacht auf und ja, Shepard und Zelenka hocken weiter im Hintergrund und sind da vor sich am Hindösen und man hört Catmans Stimme so von mir. Geht's dir besser? McKay guckt auf die eine Seite des Bettes und sagt: Oh Gott, oh nein. Nee, hier, andere Seite. Dann liegt Catman auf der anderen Seite in einem Bett und ja, winkt und ja, hier nicht mehr so überfüllt und ja, es ist schon ganz toll, sagt Laura, den eigenen Körper wieder zu haben. Beckett berichtet dann, deswegen euch beiden geht's überraschend gut und ja, nice work, sagt er auf jeden Fall. Also, Rodney lobt hier mal, aber wobei ich mich frage, warum er Beckett lobt, weil der hat ja mit der ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun. Ja, war ja auch deine Idee, sagte Selenka, der da jetzt mittlerweile auch angedampft ist und ja, klar war es das, aber du warst da. Ja, Shepard spricht derweil mit Catman und sagt dann so von wegen, ne, also bitte, Lieutenant, das ist ja mal eine Aktion gewesen, ne, hier den schlimmsten Albtraum überlebt zu haben. Und Dankeschön, danke, sagt auch McKay sarkastisch. Vielleicht sollten wir euch beide jetzt ein bisschen alleine lassen, sagte Liz. Und ja, ne, sagt Catman auch so von wegen, ja, das. Ich würde auch gerne ein bisschen was Zeit für mich haben. McKay bestätigt das. Liz sagt dann hier von wegen Beckett, na, hier lass die beiden mal raus, so schnell es geht. Na, dann irgendwie Beckett geht aber auch und verabschiedet sich aber noch bei Laura, indem er ihre Hand ein bisschen drückt. Sie lächelt und na, man sagt nochmal Hey zueinander und ja, McKay dreht sich dann weg und dann Fade out. End Credits. Ende Gelände, Wochenende.
Ende Gelände, Wochenende. Hier kommt zur Trivia. Der Baum, den Major Lorne da mit seiner M136 AT4, dieser Panzerabwehrwaffe, hält, in Anführungszeichen, wurde extra für den Dreh gepflanzt und mit einer langen Sprengstoff dann entzweit. Also hat man sich extra irgendwie da Mühe gegeben. In der Szene, in der Shepard Ronan in der diese Erdwaffen einweist, feuert Ronan das volle Magazin einer P90 ab und das war das erste Mal auch für den Jason Momoa, dass er überhaupt eine Waffe abgefeuert hat. David Groot war in der Szene, in der er aus Catmans Bett aufwacht, tatsächlich nackt, da die Unterhose, die er anhatte, sonst immer zu sehen war. Und der Kuss zwischen McKay und Beckett in dieser Episode wurde so möglich. Martin Gero erklärte Paul McGillion die Situation in der Episode und fragte ihn, ob er für so eine Szene dann zur Verfügung stehen würde. Gero fügte hinzu, dass er bereits mit David Groot geredet habe und dieser einverstanden war. Daraufhin sagte auch McGillion zu. Danach fuhr Gero nach Hause, rief Hewitt an, erklärte ihm die Situation in der Episode und sagte, Paul McGillion habe auch zugestimmt und so war auch Hewitt, meine Güte, einverstanden. Brad Wright und das Autorenteam glaubten aber nicht, dass sie das so tun könnten. Doch selbst als sie den Trick Geros durchschaut hatten, scheuten sie nicht, die Szene darin doch zuzudrehen. Also irgendwie ist dann jeder
Was
ausgetrickst
für
und
ein
ist dann noch.
Trick?
Keine Ahnung. Naja, wenn du sagst, der hat schon zugestimmt und dann sagst du dem, der hat schon zugestimmt,
Ach
dann.
so,
Also,
ja,
ja, aber es kann auch bei sowas, ich glaube, früher zum Beispiel in Star Trek, Bei solchen Geschichten war es da öfter auch so, dass da irgendwie das Studio gesagt hat, nee, können wir so nicht machen oder wir machen das nur so als Traum oder so, um das abzuschwächen. Aber das war jetzt hier nicht der Fall, da sind wir ein
Ja.
paar Jahre weiter.
Ja, war ja jetzt auch so gesehen
Na,
ein Traum. Es war ja nicht
okay,
Rodney, der mit
ja,
Bill
stimmt.
Beckett
Ja,
geküsst
so
hat, ne? Es
gesehen
war ja
schon,
Catman.
aber ursprünglich sollten im zweiten Teil der Story Shepard und Teela in einer Race-Fabrik das Teil suchen, das benötigt wird, also hier diesen Massentransformator, ich glaube Transformator, ne? Um eben Catman und McKay zu retten. Jedoch wurde das eben stattdessen in Ronans Aufnahmen für das Team thematisiert, da bemerkt wurde, dass der in der Story nichts zu tun hat. Wobei ich das auch, also ich finde jetzt auch nicht immer, dass in jeder Folge immer alle des Maincastes unbedingt auftreten müssen. Natürlich sollten die mehr Auftritt haben als irgendein Typ, der hinten durchs Bild rennt, aber manchmal ist es halt, es ist ja realistisch auch, es hat nicht immer jeder alles irgendwie viel zu
Ja, guck
tun.
mal, das haben wir doch bei SGA1 auch, ne?
Ja,
Samanthas
genau.
erotische Weltraumabenteuer, das reicht, wenn Samantha Carter da leicht
Genau.
bekleidet
Der Rest
rumhüpft.
ist nicht da.
Beiwerk.
Genau. In der ersten Szene mit den Teilen des Race-Jägers auf Atlantis sehen wir diese deutsche Wissenschaftlerin und die sagt eben, ne, das ist wie die Geburt meines Neffens und später bei Zeitindex 1950 direkt nach der kleinen Explosion am Jäger spricht sie in der Originalfassung erneut Deutsch. Verdammt, ich wusste, dass das passiert. In der deutschen Synchronisation wurde jeweils eine neue Synchronstimme verwendet, die in Klammern mit Ausnahme des letzten S bei Neffens genau dasselbe sagt. Ein Teil der Handlung ähnelt, ich kann nicht mehr reden heute, ähnelt dem Steve Martin-Film All of Me, habe ich noch nie von gehört. Okay, da war ich minus zwei, kann ich nicht kennen, von 84, in dem ein Mann seinen Körper mit dem Bewusstsein einer Frau teilen muss. Ein Teil der psychischen, physisch, was? Diese Worte, psychisch und physisch, ist für mich immer schwierig. Nee, physischen, keine Ahnung, Komödie erinnert an Steve Martin in diesem Film. Tatsächlich wird in dem Audiokommentar enthüllt, dass der Schriftsteller Martin Gero diese Folge ursprünglich auch All of McKay nennen wollte. Also vorhin hat man ja noch einen anderen Titel, jetzt noch den. Ganz wild, ja. Dann hat sich der, ja. Schreiberling hier, Matagiro im Geldwoll-Forum mal einen Satz reingedengelt. Duett ist möglicherweise die lustigste Episode, die wir jemals auf Atlantis gemacht haben. Aber ich möchte die Brunnen noch nicht verschütten. Ist das so ein Sprichwort? Ich weiß nicht. Ich habe nie von gehört. Anscheinend essen die Amis dauernd Bohnen. Hör ich zum ersten Mal von. Gut.
Spill the beans.
Sagt mir gar
Er will
nichts.
nichts vorwegnehmen. Ja, doch, doch.
Echt? Okay. Gut. Ja, ich gucke halt alles auf Deutsch. Deshalb diese ganzen Sprichwort-Dinger, ich hab da null Ahnung von. Dann hat sich noch David Lewitt im Interview mit Gateway geäußert. Ich und Paul McGillian haben einige, ja, intime Szenen, sagen wir, was für unsere Charaktere und uns selbst genauso schockierend war wie für den Rest der Crew. Paul und ich, unsere Kleinigkeiten war es einfacher zu tun, als dass wir uns gut kennen. Es ist gnädig unerotisch. Es sind diese armen Schauspielerinnen, die hereinkommen mussten und an dem ersten Tag sollten wir das mit denen ausspielen. Und ich bin einfach so, ja, es tut mir wirklich leid, hi. Zu den Fehlern, von dem Vorspann ist das Kabinendach des Jägers geöffnet, wobei Carsten Beckett einige Meter entfernt steht. Nach dem Vorspann öffnet sich das nochmal, als Dr. Beckett direkt davor steht. Na gut, wenn das Ding kaputt ist, dann hat es eine Fehlfunktion. Keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so wild. In dem Gespräch zwischen Ronan und Dr. Weir nennt sie John, ach so, Major hatten wir, genau. Warte, was ist das? Als Dr. McKay, Dr. Beckett und Lieutenant Catman auf dem Weg zurück zum Jumper sind, ist Lieutenant Catmans Funkgerät in einer Kameraeinstellung richtig hinter ihrem Ohr und in der nächsten schaut das Ende des Funkgeräts hervor. Danach ist es wieder richtig hinter dem Ohr. Ja, toll.
Ja, so what? Löst sich mal, dann macht man es wieder
Ja.
fest. Also.
Genau. Zitat der Woche, wie sieht's da aus?
Das war die Geschichte, wo Liz fragt, so von wegen, war doch Liz, genau. Ne, glaubst du hier, nachdem, ne, mit dem Wraith-Stunner, ne, nachdem er da rausgeholt worden ist, so wegen, ja, glaubst du, nachdem der initiale Schock vorbei ist, werden wir den alten McKay wieder haben? Und Beckett sagt, ja, ich befürchte es.
Sehr gut. Ich habe, ja, jetzt ähnlich nicht, aber Shepard, wie er dann meint, ja, vielleicht hat er was ein MRT nicht erfasst, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und McKay, ich bin nicht verrückt, ich habe nur ein anderes Bewusstsein in mir drin. Also, ja. Genau, Fazit.
Fang du an, ich habe letzte Woche angefangen.
War doch ganz lustig irgendwie, wobei ja so richtig, was dann, also ich hatte irgendwie eine nicht andere Erwartung, ich hatte mir das anders gedacht, ich dachte, wir sehen irgendwie mit diesem Race, Jäger, dass man da irgendwie mitkommt, wie die dann da drin sind und dann vertauscht werden. Das ist jetzt noch eine andere Story irgendwie gewesen. So diese klassischen Körpertauschdinger, so ein bisschen so in der Richtung, was ja auch irgendwie in jeder Sci-Fi-Serie mindestens einmal vorkommen muss. Sonst gilt sie nicht im Genre als Sci-Fi-Serie oder so. War sehr witzig. Vielleicht manchmal, also Weiß ich nicht, also zu witzig. Also manchmal hat man ja noch ein bisschen so ernstere Elemente, aber ich glaube, ich hatte hier komplett fast gefehlt. Irgendwie, es war vielleicht ein bisschen too much, aber es ist einfach die Machart dieser Episode. Ja, wurde gut unterhalten. Ich fand jetzt nicht, dass sie Längen hatte. Ich fand es mal gut, dass man auch mal Ronan sieht, was er jetzt hier so macht. Und es ist halt irgendwie praktisch Tier 2.0 vom Gesprächsfluss vielleicht. Da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man ihn nicht zu sehr so macht, weil das dann wie ein, also nicht billiger Abklatsch, aber zumindest wie ein Abklatsch erstmal wirkt, finde ich, bei sowas, wenn man so Charaktere fast eins zu eins übernimmt, nur mit anderen Schauspielern vom Verhalten.
Ja, Christopher Judd habe ich gehört, der lässt sich jetzt auch so Dreadlocks machen.
Genau. Das ist eine geile Crossover-Folge dann. Nee, aber ich sehe einfach entfernt eine kleine Gefahr, dass das dann einfach so wirken könnte. Also jetzt hier hat es ein bisschen so gewirkt, dass es so anfängt. Das will ich nur mal in den Raum stellen. Aber ich fand es gut, dass man sieht, wie er sich da halb einig, dass es so komisch ist, habe ich auch irgendwie gar nicht so verstanden, weil er ist jetzt nicht ein Bauer von irgendeiner Plan. Also er, das, wie gesagt, seine Zivilisation, wo er war, das sah technisch hochwertig aus, die Gebäude und alles. Und sie hatten auch krasse Waffen, hat er jetzt immer noch. Die werden da andere, vielleicht anderes Essbesteck haben, das anders aussieht natürlich, aber ein Äquivalent zu Gabel, Messer und Löffel oder von mir das alles in einem werden sie wohl gehabt haben. Technisch ist das möglich, aber ja, wie er da schießt und da gut ist, ja, das habe ich auch verstanden, dass er da irgendwie ein Händchen für hat, auch wenn es nicht sein Waffentypus ist. Was ich nur auch ein bisschen merkwürdig fand mit unserer Chefin, dass ja, dass das dann irgendwie so eigentlich John sich so eher so aufregt, ja, der ist jetzt in meinem Team und so richtig, ja, sagt sie nicht, aber so halb doch. Also ich glaube, sie fühlt sich da so gedrängt in Richtung. So wirkt das auf mich, das fand ich ein bisschen befremdlich irgendwie. Kann aber auch realistisch sein, das will ich jetzt nicht bewerten. Ist eine gute Folge, aber sehr gut irgendwie dann doch nicht. Ich gebe einen Daumen leicht schräg nach oben. Bin optimistisch, dass es jetzt in SG1 und SGA auch immer so weitergeht und wir da nie störende Folgen mehr haben werden. Das wäre doch mal ganz geil. Ja, das war's schon.
Also, ich weiß nicht, so lustig fand ich die Folge jetzt gar nicht. Ich frage mich vor allen Dingen, was denn da kaputt ist. Also, wir haben gehört, dieser Energieumwandler ist im Arsch, die Speicherzelle ja eigentlich nicht. Warum ist denn da jetzt McKay überhaupt mit dem Bewusstsein von Catman rausgekommen? Da muss ja irgendwas ja eigentlich schon falsch gelaufen sein, aber sie haben gesagt, das ist nur der Energieumwandler, weswegen man sie nicht rausholen könnte. Ne, einen anderen Defekt haben wir nicht. Also, das ist dann schon irgendwie
Ja
merkwürdig. Wir
gut,
haben
diese
nämlich bis jetzt noch
Technikbubble,
nicht
das habe ich da
gehört.
auch nicht so ganz gerafft alles.
Ja, ne, also wir haben bis jetzt noch nicht gehört, dass wir die Rays mehrere Leute aufsammeln, dass die hinterher irgendwie vertauschte Persönlichkeiten oder sowas haben. Wobei, das hätte man ja noch auf die Spitze treiben können, das hätte ich besonders lustig gefallen. Dann ist ein leerer Laura Catman-Körper da im Transporter gefangen. Dann hast du zwei Mäuse dazu. Nachher, wenn man alles wieder zurückmacht,
Ja.
weißt du, hätte dann Catman oder genau, hätte dann Catman oder Rodney oder so, hätte dann ein unverzeihliches Verlangen nach Käse. Oder
Das
mit
wäre ein
der
super
Nase irgendwie
Schlussgag dann
so,
für die Folge,
mit der, ja, mit der Nase irgendwie so zuppeln wie so eine Maus.
ja.
Das wäre lustig geworden, das wäre lustig gewesen. Ja, hat man nicht gemacht. Ich weiß nicht, das ist so typische Monster of the Week-Geschichte, bringt jetzt die Story nicht wirklich so ran. Ja, ne, Ronan hat immer noch nicht entschieden, ob er zu SGA gehören will oder nicht. Wir können ja nur hoffen, dass das jetzt sich nicht ewig in 3 Tage so weiterzieht, wie jetzt sich T'Jalk bei SG1 bitten lässt, ob er jetzt beim neuen SG1 dabei sein möchte oder nicht. Weiß ich nicht. Die Folge hat ja für den großen Story-Arc jetzt nichts gebracht. Ja, es waren mal ein paar. Also ich fand es eher awkward statt irgendwie lustig. So die Momente, auch dass Catman in gewissen Situationen nicht einfach die Klappe halten könnte, ne, anstatt Rodney arbeiten zu. Weil das ist ja auch in ihrem Interesse, dass er da wieder rauskommt. Weiß ich nicht. Also die Technik-Bubble war das Technik-Gebubble war natürlich wieder so, naja, so semi. Also ich hätte ja, einen Daumen in die Mitte mehr kann ich dem Ganzen nicht abgewinnen, ne.
Jawohl, dann geht's nächste Woche weiter mit der Folge The Power That Be. Powers, oh mein Gott, aus dem Powers. Eine
The
Million.
Power of
Ja.
Love.
Werden wir sehen, genau. Im Deutschen heißt es Ding höhere Mächte. Und da geht es jetzt wieder in diese Ori-Sache rein, die ein bisschen abgeschwächt war in den letzten Folgen. Jetzt nimmt es wieder Fahrt auf. Da ist nämlich ein Prior, der irgendwie in einer früher beherrschten Ketesh-Welt irgendwie den dortigen Bewohnern ein Ultimatum stellt und dann kommt SG1 um die Ecke. Ja, dann will man eben Dinge verhindern. Ja, wird jetzt nicht zu viel spoilern. Ja, auf jeden Fall, vielleicht glaube ich, eine Waller-Folge, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Bin gespannt. Mal gucken, Weil hoffentlich geht es da so weiter wie bei den letzten SG1-Folgen qualitativ. Kann man aber natürlich jetzt nicht voraussagen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr hier immer gerne die schönen 5-Sterne-Bewertungen auf allen Plattformen geben und über den Ko-fi-Link per PayPal unterstützen, wer das machen möchte. Und ansonsten melden wir uns dann nächste Woche Sonntag wieder. Und ja, passt auf, dass ihr euch nicht von dem Waste-Sieger da einsaugen lasst, sonst passieren irgendwelche Unfälle. Komisch, das Techno-Bubble-Zell. Das glaubt ein Überlebensticket, ne? In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss.
Genau, hier wie im Fernsehen. Ja. Abschalten,
nicht vergessen. Abschalten, nicht vergessen. Spart Akku. Macht's gut. Tschüss.
Bis dann. Ciao.